Im Namen Jesu Christi, nach längerem Warten ist es tatsächlich gelungen. Das Programmkino im Haus Witten hat wieder seine Pforten geöffnet. Und das verdanken wir tatsächlich einer Initiative der Martin-Luther-Kirchengemeinde unter der Federführung von Sabine Teuchert und dem Kulturmitarbeiterkreis, den wir haben, dass wir tatsächlich jetzt auch wirklich dann auch im Programm ausgewiesen mit dem Kulturforum der Stadt Witten das Programmkino betreiben. Und es ist tatsächlich auch im Infoflyer zu lesen, dass nach dem Film zu einer Gesprächsrunde ins Café Amadeus eingeladen wird. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir diesen Schritt auch nochmal hinaus aus den Gemeinderäumen hinein in einen Kulturbereich des Films machen konnten. Dafür einfach mal herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das ermöglicht haben. Und es geht auch tatsächlich weiter, jetzt zweimal im Monat tatsächlich einen Film um 19 Uhr, ich glaube 1.3., 2.4., wann ist es? Weiß das jemand? Erster und dritter, zweiter, ist egal. Lest es einfach in der Zeitung oder beziehungsweise abonniert den Martin-Luther-Newsletter. Da findet ihr alle wichtigen Informationen. Und das Gute war tatsächlich, die erste Vorführung am 8.11. war ausverkauft. War tatsächlich ausverkauft. Und der Kollege Kroll, der hinten an der Technik sitzt, ist es kein Witz, hat mir die letzte Karte vor der Nase weggeschnappt. Danke dir. Danke, das war sehr nett. Es ist immer gut, wenn in einer Gemeinde die Mitarbeiter schneller als die Pastoren sind. Das finde ich immer ein gutes Zeichen. Also, das war ein gutes Signal, hatte ich den Abend auch für mich und so, das war auch nett. Was haben wir gezeigt? Am 8.11. den französischen Film Ein Lied in Gottes Ohr. Und die Story ist sehr überschaubar und einfach erzählt. Es geht einfach darum, dass ein Musikproduzent unter Druck gesetzt wird, einen Erfolg vorweisen zu müssen. In einem halben Jahr muss er die große Olympikhalle in Paris füllen mit irgendeinem Musikact. Und da kommt er auf die Idee, eine Band zu gründen aus einem Rabbi und einem Imam und einem katholischen Priester. Wie die sich jetzt zusammen und wieder auseinanderraufen, darum geht's eigentlich in diesem Film mit den verschiedenen Biografien, die sie haben. Wie gesagt, den könnt ihr euch gerne in Ruhe nochmal zu Gemüte führen. Ich habe ihn dann auch gesehen und sage, wer war im Kino? Wer hat ihn gesehen? Noch jemand? Ja, mir erschließt sich der französische Humor nicht an allen Stellen. Muss ich sagen, da gibt es so ein paar Dinge, wo ich so dachte, ja, kann man machen, aber so richtig der Brüller für mich an der Stelle war das dann an den Stellen. Die Story ist toll, die Darsteller finde ich sehr beeindruckend, aber da hätte man sicherlich das ein oder andere für mich ein bisschen subtiler, sage ich es mal, und diffiziler zum Ausdruck bringen können. Nichtsdestotrotz ist das Thema ein brandaktuelles. Und ich möchte euch natürlich auch den ein oder anderen Clip heute Morgen zeigen und wir fangen mit dem ersten an. Und da ist das Thema eigentlich sofort schon mit Händen zu greifen. Wenn wir das große Licht ausmachen, dann haben wir noch ein bisschen Kinoatmosphäre.
L'électricité, elle était coupée, c'est nos cœurs qui brillent. Dum, dum, dum. Un soir de laïc, j'étais en famille, tous à la maison. Son regard est vide, il a l'œil humide, le pauvre mouton.
Oh mein Gott, ein Überfall!
Oh, scheiße! Oh, aufhören!
Stopp, stopp! Oh, wieso machst du ihn so blöd an? Was soll der Scheiß?
Aber nein, 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 er hat ihn gar nicht angemacht. Der hat ihn angegriffen.
Und wieso greift nicht der Jude den Muslim an?
Aber nein, 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 so ein Blödmann. Das reicht, verpisst euch. Los, Kamera aus. Siehst du nicht, dass der kleine Jude angegriffen wurde?
Und wieso ist es nicht andersherum?
Weil es so vorgesehen war.
Wir haben doch gesagt, es wird ein Fake-Video.
Aber Marcel, wirklich.
Genau. Und trotzdem spürt man zurzeit in Frankreich eine Islamfeindlichkeit.
Das ist jetzt nicht das Problem.
Das ist jetzt nicht vergleichen, Marcel.
2016 gab es 812 antisemitische Handlungen und nur 211 anti-islamische. Ich kenne die Zahlen.
Ja. Aber das liegt daran, dass ein Araber, wenn du ihm zwei Messerstiche verpasst, nicht gleich zur Polizei geht.
Während ein Jude eine Anzeige beim Internationalen Gerichtshof macht, wenn du ihm Kaugummi in sein Türschloss steckst.
Na gut, und was ist mit den terroristischen Anschlägen? Sind das wir?
Wie bitte?
Was hast du gerade gesagt? Meine Brüder, beruhigt euch doch.
Ja klar. Der Katholik, der aufs Blauhelme macht, sich aber nicht die Hände schmutzig machen will.
Entschuldige, dass ich einer pazifistischen Religion diene, im Gegensatz zu gewissen anderen.
Was soll das denn heißen?
Das soll heißen, wir Katholiken. Wir haben eine Religion der Toleranz. Ah. Wir teilen mit der ganzen Welt unsere Mahlzeiten.
Vor allem mit kleinen Jungs.
Oh, sehr intelligent. Ja, das ist ja großartig.
Wie kommst du dazu, uns zu belehren? Ihr habt mit den Nazis kollaboriert und ihr habt außerdem die Sklaverei gerechtfertigt.
Oh, das reicht. Das auserwählte Volk, ja? Wann ist euer Mandat beendet? Wir haben nämlich langsam die Nase voll, verstehst du?
Bam!
Ja, klar. Ihr seid ja beide gegen
mich. Und an eine Sache erinnere ich mich. Es waren die Juden, die die Sklaverei finanziert haben. Ja.
Also, ich erlaube mir, dich an etwas anderes zu erinnern. Es waren die Araber, die angefangen haben, 622, und entschuldige, dass ich die Daten.
Du fasst mich nicht an, verstanden?
Und?
Zeig dich mit dem Finger auf mich.
Ich mach, was ich will. Ich zeig, wo ich will.
Du schubst mich nicht.
Hast du verstanden?
Ich kann dir nicht
aufhören.
Du dich prügeln?
Oh mein Gott. Ist ja tot. Geht's, Nikola?
Schön,
die Arme strecken.
Geht's, Nikola?
Durch die Nase atmen.
Komm her, Nikola. Noch ein Stückchen. Hier, gib mir die Hand. Fass mich nicht an. Fass mich gut.
Aber er hat gesagt, ich soll ihn nicht
verlieren.
Ich will euch sonst nie wiedersehen. Es lebe der Laizismus.
Du wolltest doch, dass ich den Klingelton ändere.
Ist mir völlig egal. Du kannst jetzt tun, was du willst. Du kannst ihm sogar die Wahrheit sagen.
Welche Wahrheit? Ich habe auch keine Ahnung.
Mein Sohn, lass dich doch nicht durch Zorn zu etwas verleiten. Weißt du, Jesus
sagt... Ist mir egal, was er gesagt hat. Ihr geht mir mit euren Scheißreligionen auf den Geist. Von wegen Friede und Liebe. Sobald man sich anstrengt, muss es keiner da. Also vergesst mich. Es ist vorbei. Shalom.
Bei uns heißt es auf Wiedersehen.
Auf Nimmerwiedersehen.
Nikola. Ich brauche die nicht zum Koexistieren. Ich existiere ganz allein. Ich kann allein koexistieren.
So, da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es im Nahen Osten so aussieht, wie es aussieht. Ne? Das geht ganz schnell. Das geht über Vorurteile, das geht über persönliche Animositäten ganz schnell bis zu Handgreiflichkeiten. Wenn 30 nämlich streiten, verliert der vierte. Das war nämlich der Produzent, der aus denen eigentlich die Band formen wollte, der dann hinterher im Wasser gelandet ist, das ihm dann bis zum Hals stand. Es ist tatsächlich, wenn du im Streit der Religionen und der Konfessionen und der Glaubensrichtungen und der Ideologien unter die Räder kommst, dann willst du irgendwann damit gar nichts mehr zu tun haben. Ist das verwunderlich, dass ein Großteil unserer Gesellschaft sich als areligiös, unchristlich sowieso, aber atheistisch nichts mehr damit zu tun haben wollend beschreibt, wenn das ist, was Religionen, was Kirchen, was Glaubensrichtungen den Menschen vorleben. Worum geht's? Es ist immer das alte Thema, wer hat Recht, wer hat wem was getan, wer ist schuld, wer leidet am meisten und wer hat das größte Recht, sich entsprechend auch darzustellen. Wer pachtet die Wahrheit, wer hat die Macht, wer hat die Pfeife, nach der die anderen tanzen sollen? Wer ist der Gast, wer ist der Kellner? Und welche Rolle spielen wir als Christen? Und was will Jesus eigentlich von uns als Menschen? Die haben sich nämlich auch mal gestritten, die Jünger. Und da hatte Jesus eine sehr interessante Antwort. Die hören wir jetzt mal.
Ja, es kam unter ihnen auch ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige der Welt unterdrücken ihre Völker und die Tyrannen lassen sich Wohltäter des Volkes nennen. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Wer ist denn größer? Wer am Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie ein Diener. Ihr habt mit mir durchgehalten in allen Prüfungen, die ich zu bestehen hatte. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mein Vater mir übertragen hat. Wenn ich meine Herrschaft angetreten habe, werdet ihr an meinem Tisch sitzen und trinken und über die 12 Stämme Israels herrschen.
Da sitzen Menschen unterschiedlichster Herkunft am Tisch Jesu. Das ist gar nicht so weit entfernt. Da sitzen nämlich sowohl Menschen mit einem frommen jüdischen Hintergrund, da sitzen Menschen mit einem griechisch-römischen, also sozusagen heidnischen Hintergrund, da sitzen Menschen, die sicherlich auch eine andere Prägung haben aus einem anderen Teil dieses Kulturkreises. Und diese Menschen beschäftigt nun etwas Naheliegendes. Wenn nämlich Jesus stirbt, was er schon angekündigt hatte, dann muss ein anderer die Führung im Jüngerkreis übernehmen. Und die Jünger wollen klären, wer zukünftig das Sagen bei ihnen hat. Das Fell des Bären soll verteilt werden, bevor er erlegt ist. Und da sagt Jesus und behaftet die Menschen dabei, die da um ihn herum am Tisch sitzen: Wenn ihr euch umseht, gibt es ein klares Machtgefüge. Und wenn wir kurz zurückblicken, müssen wir uns noch in Erinnerung rufen, Demokratien wie die, in denen wir heute leben, gab es damals so nicht, allenfalls in Ansätzen im alten Griechenland. Würde sich also die Jüngerschaft oder die Gemeinde, die kleine Gemeinde damals, diese kleine Gemeinschaft von Menschen um Jesus herum, sich jetzt an der sogenannten Welt ausrichten, dann sähe das so aus. Dann müsste man nämlich fragen, wer hat die größte Macht? Wer regiert? Wer setzt seinen Willen durch? Macht hat, auch damals wie heute, wer reich ist. Der wird auch gerne Präsident. Wer die richtige Verwandtschaft hat, das gilt sicherlich in den Dynastien, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Wer die stärkste Lobby besitzt, das sind diese Einparteiensysteme, wie es sie immer noch auch in osteuropäischen Ländern gibt. Wer keine Macht hat, der muss nach der mächtigen Pfeife tanzen, sonst wird er den Löwen zum Fraß vorgeworfen, wer immer die Löwen sind und wie immer sie auch aussehen. Wer keine Macht hat, wird in den Ländern als Journalist ins Gefängnis geworfen. Solche Mechanismen sehen wir überall in der Welt. Es geht um Macht und es geht um Festigung der Macht. Wer die Macht besitzt, besitzt die schlagkräftigeren Waffen, hat den längeren Atem, setzt seine Interessen gnadenlos durch. Nach weltlichen Maßstäben lässt der, der die Macht hat, die Puppen tanzen, klatscht die Kellner herbei und lässt andere dienen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Das gilt in den kleinen familiären Beziehungen, in denen wir leben. Das gilt für unsere Gemeinden, das gilt für unsere Kommunen. Es gibt das in unsichtbarer Form, dass die Fäden im Hintergrund gezogen werden. Das gibt es überall. Was macht Jesus? Jesus lässt eben nicht seine Menschen um sich herum wie Marionetten der Augsburger Puppenkiste tanzen. Jesus macht was ganz anderes. Jesus dreht es tatsächlich rum. Jesus lädt ein, sich an den Tisch zu setzen und sich von ihm bedienen zu lassen. All die Religionen in der Welt bedienen sich Gottes, um ihre eigenen Machtgefüge zu stärken und drehen es völlig auf den Kopf, weil eigentlich Gott in Jesus uns Menschen bedienen möchte. Jesus stellt das Leben vom Kopf auf die Füße. In diesem Leben bin dann nicht mehr ich mit meinem Wohl und Wehe der Mittelpunkt der Welt. Vom Kopf auf die Füße gestellt zu werden, heißt auch ein Wechsel weg von den reinen Vorstellungen und Vorurteilen in meinem Kopf hin zu der Fähigkeit, wieder hinzugehen und zu einer persönlichen Begegnung bereit zu sein auf den eigenen zwei Beinen. Wir werden immer mehr zu vereinzelten, isolierten Kopfmenschen in unseren Chatrooms, in unseren E-Mail-Sprachprogrammen, in unseren Internetforen. Es geschieht nur noch in meinem Kopf. Es geschieht nicht mehr real. Ich begegne dem anderen nicht mehr. Und deswegen fällt es mir so leicht, ihn mit Hasstiraden im Internet zuzumüllen. weil ich ihm nicht mehr persönlich begegnen muss. Ich lade das da ab, sieh zu, wie damit fertig wirst. Das geschieht im Kopf. Wir sind auf den Kopf gestellt und nicht mehr auf die Beine, indem wir hingehen und mit jemandem eine Begegnung haben. Jemanden fragen, was er braucht, um gut und gerne zu leben, ist das, was Jesus uns vormacht. Es gibt das allerdings auch in einem umgekehrten Missverständnis. Also man könnte ja jetzt sehr schnell und sehr kurzschlüssig sagen, ah, so, ja, natürlich, klar, das ist dann der alte kennedianische Satz, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Und jetzt können wir Land wieder ersetzen durch Religion, Ideologie und Konfession. Das sind wesentlich perfidere Machtverhältnisse, die da noch aufgemacht werden. In denen mir wieder einer, der das Sagen hat, sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, aber mit der Zielrichtung, ihn auch noch von mir abhängig zu machen. Dass er alles investiert. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Ein ganz gefährlicher Satz. Wusstet ihr, dass der Begriff Burnout in den 50er Jahren aus den christlichen Gemeinden kommt? Weil denen immer nur signalisiert wurde, frage nicht, was die Gemeinde für dich tun kann, sondern frage, was du für die Gemeinde tun kannst. Und dann kam es zum, es ist kein Witz, Burnout ist eine Erfindung, beziehungsweise eine Erscheinung, eine Erfahrung christlicher Gemeinden, weil die nicht mehr konnten. Weil die nur noch rotiert haben für den Herrn und für die Gemeinde und für dies und für das und für jenes. Bei Jesus lernen die Verhältnisse tanzen und werden umgekehrt, indem er zum Dreh- und Angelpunkt wird und der Mensch wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Denn er fragt als erstes jeden einzelnen Gast, was kann ich dir bringen? Was kann ich für dich tun, damit du froh und voller Zuversicht leben kannst, wie Gott es für dich vorgesehen hat? Und jetzt, wie gesagt, bitte, wir sind da schnell drin. Nicht das jetzt zu übertragen, ich muss jetzt nicht werden wie Jesus, indem ich jetzt durch die Gegend renne und sage, was musst du, was brauchst du, was willst du? Sondern du darfst jetzt hier sitzen im Gottesdienst und dich von Jesus fragen lassen, was brauchst du? So, und dann arbeiten wir uns erstmal durch die vordergründigen Wünsche durch. Also, Woche Urlaub, ausschlafen. Mein Tag ohne Kinder kann auch nett sein. Also wenn wir da mal so die oberflächlichen Wünsche mal abgearbeitet haben oder mal mit der Freundin essen gehen können oder keine Ahnung was, mal ein Lob am Arbeitsplatz, sind alles schöne Dinge, dann kommt man aber irgendwann auch mal so zum Eigentlichen. Ich wünsche mir mal wieder so ein bisschen innere Heilung und Gelassenheit, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, mit der Umgebung und mit mir selbst im Einklang zu leben. Ich wünsche mir einen Ort, an dem wo ich mit meiner Schuld hin kann, weil ich versagt habe, weil ich jemandem irgendwas angetan habe, weil ich selber mir so viel angetan habe. Mal wieder Vergebung erleben und erfahren. Mal erfahren, was es heißt, wenn mich Liebe durchströmt und Begeisterung und Mut. Wenn diese inneren Durchblutungsstörungen, die wir alle haben, wenn die behoben werden und wenn wieder was Totes endlich wieder in mir lebendig wird. Vielleicht sogar, dass ich großzügig sein kann. Dass ich keine Angst mehr habe, zu kurz zu kommen. Wenn wir da angekommen sind, dann wird es spannend für Jesus und dich. Denn Jesus übt eben Herrschaft aus, indem er dient. Und wenn das bei mir passiert ist, wenn ich etwas erlebt habe, wenn ich etwas erfahren habe, dann gucke ich mal um mich herum und sage, was brauchen die Menschen um mich herum? Was braucht der Einzelne? Nicht die Menschheit. Nicht alle. Was braucht mein Partner? Was braucht mein Nachbar? Was braucht mein Freund? Was braucht meine Freundin? Was braucht Dylan Luca, damit wir wieder eine gesunde Beziehung haben? Bei Jesus lerne ich auch, weil er es selber macht, jeden falschen Machtanspruch aufzugeben, weil er um die wahren Machtverhältnisse in der Welt weiß. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Im Vaterunser heißt es am Ende mit dem Bekenntnis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Die letztendliche Macht über Leben und Tod und Auferstehen hat Gott. Jesus kann dienen, weil er weiß, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und deshalb kann er darauf verzichten. und wird wie einer von uns. Sagte schon Plato, die beste Staatsform ist die Monarchie, wenn du einen guten König hast. Oder Friedrich der Große, der Herrscher ist der erste Diener des Staates. Ich habe ja immer den Eindruck, die, die bei uns herrschen, lassen sich vom Staat gerne bedienen. Oder bedienen sich gerne beim Staat, je nachdem, wie ihr das formulieren möchtet. Die Frage ist, was würde sich in deinem Leben, in meinem Leben, und ich nehme mich, wie gesagt, immer als predigender Mensch hier nicht aus von dem, was ich selber sage. Was würde sich in meinem Leben, in deinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land, auf unserer Welt ändern, wenn wir diesen Dienst Jesu an unserem Leben zulassen würden und er uns in diesem Sinne zu einem Vorbild würde? Und wir haben leider aufgrund der Verszahl zu früh aufgehört, gerade bei der Lesung, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Denn den größten Dienst, den Jesus den Menschen tut, nachdem er alles gesagt und alles getan hat, ist der Satz, den er dann dem Petrus sagt: Simon, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du die Beziehung zu Gott nicht verlierst, dass Gott die Beziehung zu dir nicht verliert. Und erst dann in diesem Bibeltext, nach dem ganzen Gediene und Gemache und Liebe und Getue, erst ganz zum Schluss sagt er dann tatsächlich zu Simon, und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Erst dann. Was würde sich ändern, wenn du diesen Satz ernst nimmst, dass Jesus für dich bei Gott sich eingesetzt hat und gesagt hat, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre und jetzt geh und stärke deine Brüder. Was würde sich in unserem Leben, in dieser Welt, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde ändern, wenn wir diesen Satz ernst nehmen? Ganz unerwartete Dinge übrigens. Ich möchte euch den nächsten Filmausschnitt zeigen und da hat eben der katholische Priester eine ganz besondere Erfahrung hinter sich und erlebt eben tatsächlich so eine Umkehr.
Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Es tut mir leid, meine Freunde, ich hatte nicht die Kraft, euch Bescheid zu sagen. Ich habe mich während dieser Tournee von Gott entfernt. Ich bin Priester, aber kein Rockstar.
Kein Problem, Benoit. Ich verstehe, wenn du einen Moment der Besinnung brauchst.
Nein, Nico, das ist kein Moment. Ich kann heute Abend nicht auftreten.
Was ist mit dem Publikum?
Mein Leben gehört Jesus, nicht dem Publikum.
Ja. 2000 Leute kommen heute Abend, damit du ihnen ein bisschen Kraft gibst. Ist das nicht die schönste Art, deine Liebe zu Jesus zu zeigen?
Ich habe mit ihr geschlafen. Ich habe mit ihr geschlafen, mit Sabrina.
Das macht nichts. Wir haben alle schon mal mit seltsamen Frauen geschlafen. Das ist nicht schlimm, Benoit.
Das ist es doch. Es war so schön. Es war so schön.
Was hat sie gemacht?
Alles.
Das war nur ein Fehltritt. Mit einer anderen Frau geschlafen zu haben, bereue ich jeden Tag.
Und ich erst. All die Hostessen auf der ganzen Tournee. Da war sogar eine, da frage ich mich, ob sie nicht...
Ja, aber Sabrina ist alles, nur kein Irrtum. Ich liebe Sabrina. Mehr als alles andere. Mehr als Jesus.
Form für ein Konzert. Und diese Scheiße brauche ich nicht.
Los! Bye, bye, Droge!
Flieg!
Los, geh's holen, na los.
Ich liebe diese Frau und es war so schön. Ich liebe sie mehr als Jesus. Was würde Jesus dazu sagen? Ist okay? Ist gut? Wie dient Jesus den Menschen, indem er ihnen die Möglichkeit eröffnet, das zu entdecken? Oder würde er sagen, nee, erst wenn du mich hier... Nee, ich glaube, er wird wirklich sagen, ist okay, ist gut. Er verliebt sich, dieser Priester, und als er die Macht, die die institutionalisierte Moral bisher über ihn hatte, überwunden hat, das darfst du nicht, das darfst du noch nicht mal denken, da beginnt etwas Neues für ihn. Und der Satz, und jetzt warten 2000 Menschen auf dich, dass du ihnen etwas Gutes tun kannst, das lässt ihn dann wieder singen. Es ist der gleiche Satz, den Jesus gesagt hat, ich habe gebeten, dass dein Glaube nie aufhöre und jetzt geh und stärke deine Brüder. Und jetzt warten da 2000 Menschen auf dich, dass du ihnen etwas Gutes tun kannst. Und jetzt wartet zu Hause jemand auf euch, dass du ihm etwas Gutes tust. Jetzt wartet euer Nachbar darauf, dass ihr ihm etwas Gutes tut. Jetzt wartet, setzt ein, wen ihr in diesem Moment vor Augen habt. Und die drei Kollegen, die sonst immer nur auf sich geschaut haben, auf ihren Vorteil, werdet ihr es erfahren, wenn ihr den Film seht, die auf ihr Recht haben beharrt haben, auf das, was ihnen immer nur gut tut und was sie jetzt gerade brauchen, um irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen oder sonst was, die können auf einmal, ihr werdet es gleich in der Szene sehen, die können auf einmal von sich selbst wegweisen, übrigens wie Johannes der Täufer, der gesagt hat, ich nicht hier, ich bin nur dazu da, um auf Jesus zu weisen, auf einmal von sich selbst wegweisen. Und in dieser beeindruckenden Schlussszene wollen sie den ganzen Ruhm ihres Auftritts auf einmal nicht mehr für sich beanspruchen, sondern sie benennen den Produzenten, der die ganze Idee hatte, als den, dem der ganze Dank gebührt. Und das löst wiederum bei diesem Produzenten etwas aus, dass ihm der ganze wirtschaftliche Erfolg nicht mehr so wichtig ist. Nicht mehr so wichtig ist es, seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Er will ein eigenes kleines Label gründen und sogar die Rückkehr zu seiner Familie gelingt ihm wieder. Das sehen wir uns auch nochmal als Schlussszene an.
Statt auf Gerüchte, hört auf euer Herz, statt auf Vorurteile.
Denn nur in unseren Herzen ist die reine Wahrheit.
Süße, Kathrin, meine Lebensgefährtin.
Das fragt man sich manchmal.
Auf jeden Fall bravo. Ich bin sicher, wir werden auch die Stadien füllen. Monsieur Leger?
Was sagten Sie?
Mit der Welt schaffen wir es ganz nach oben.
Ah, das ist nett. Aber dann ohne mich.
Wie bitte?
Ich werde mein eigenes Label aufziehen. Erinnern Sie sich an meine Assistentin Sabrina? Sie wird eine perfekte Chefin. Schönen Abend.
Wenn in diesem Ausschnitt von Wahrheit die Rede ist, die ich darin finde, dass ich auf mein Herz höre, dann klingt das ein bisschen nach Poesiealbum, ein bisschen nach oberflächlicher Hollywood-Lyrik, klingt aber auch ein bisschen wie der Satz von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Oder wenn es der Kirchenvater Augustin auf den Punkt bringt, liebe und dann tue, was du willst. Und das Schöne ist, selbst wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann weiß Jesus jetzt schon, dass wir scheitern werden. Wir werden auch selbst wieder die Ober herbeiklatschen, dass sie uns bedienen. Wir werden nach menschlicher Größe streben. Wir wollen auch weiterhin nicht gerne die Kleinsten sein. Wir werden wieder unsere Interessen verfolgen, statt Jesu Auftrag ernst zu nehmen. Wir werden wieder schwach werden. Das weiß Jesus jetzt schon. Und dennoch, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und jetzt geh hin und stärke deine Brüder und Schwestern und wer dir gerade so über den Weg läuft. Amen.